Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen gemeinsam aufschlagen Johannes Kapitel 15. Johannes Kapitel 15 und wir wollen gemeinsam uns die ersten 5 Verse anschauen. Ich lese uns aber die Verse 1 bis 17. Also die Predigt wird sich beziehen auf die Verse 1 bis 5. Ich lese aber bis Vers 17. Jesus spricht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr bitten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, von den alten Griechen ist uns die Geschichte von Achilles überliefert. Achilles war ein Held. Er war der Sohn des Königs Peleus und der Meernymphe Thetis. Und gemeinsam mit dem griechischen Heer soll er dem Mythos nach am berühmten Kampf um Troja beteiligt gewesen sein. Und die alten Griechen erzählten sich, dass Achilles von seiner Mutter vor dem Krieg vor eine Wahl gestellt wurde. Er wurde gefragt, Achilles, du hast die Möglichkeit, entweder lang zu leben, aber dann wird dein Leben völlig bedeutungslos sein. Oder du würdest den gesamten Krieg mitmachen, du würdest dir Ruhm und Ehre schaffen, du würdest zu einem unvergessenen Helden werden, aber die Kehrseite dieser Möglichkeit ist, dass du dabei sterben wirst. Wofür entschied sich Achilles? Er musste nicht lange nachdenken, er sagte, Mutter, ich gehe den Weg, dass ich ein kurzes Leben haben möchte, aber eins voller Ruhm. Und natürlich ist diese Geschichte ein Mythos. Aber ich glaube, dass solche Mythen viel über das Denken und die Sehnsüchte von uns Menschen verraten. Achilles hatte eine Sehnsucht, die wir als Menschen alle haben. Jeder von uns. Wir wollen, dass unser Leben Bedeutung hat. Dass unser Leben nicht einfach so wegfliegt, sondern dass von unserem Leben etwas bleibt. Dass wir etwas bewirken, das auch irgendwie nach unserem Tod nicht weg ist, nicht vorbei ist. Und die Bibel sagt uns, dass es tatsächlich in unserem Leben Dinge gibt, die wir tun und die über unser Leben hinaus bleiben. Aber anders als von Achilles sind jetzt von uns keine Heldentaten in irgendeinem Krieg erwartet. Wir müssen keine Stadt erobern, wir müssen keine Armee befehligen, wir müssen uns keinen Ruhm erarbeiten. Wir müssen noch nicht einmal großartig in der Öffentlichkeit bekannt sein. Das, was wirklich bleibt, ist nach der Bibel etwas anderes. Es sind die großen, aber vor allem die kleinen Situationen in unserem Alltag, wo wir ganz einfach das tun, das Gott gefällt. Jesus nennt es hier in Johannes 15 Frucht. Frucht, das sind Dinge, die wir tun, die wir denken und sagen, und zwar so, dass sie Gott gefallen. Es gibt viele Dinge, die nach unserem Tod weg sind. Ja, es ist völlig egal, wie viel Geld du in deinem Leben verdienst, nach deinem Tod ist es alles weg. Es ist völlig egal, was für ein Haus du in diesem Leben bewohnst, nach deinem Tod ist es alles weg. Es ist völlig egal, wie viele Schulabschlüsse oder Universitätsabschlüsse du machst. Es ist völlig egal, welchen Status, welches Prestige oder wie bei Achilles, wie viel Ruhm du dir erarbeitest, nach deinem Tod ist es alles weg. Das Einzige, was du mitnehmen wirst, ist Frucht. Frucht ist etwas, das bleibt. Und Jesus sagt, einige Verse nach unserem Predigtabschnitt, wir haben das eben auch gelesen, in Vers 16 von Kapitel 15, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Die Frucht, die wir bringen, die ist das Einzige, was wir aus diesem Leben mitnehmen. Und deswegen ist es ziemlich wichtig zu wissen, wie man Frucht bringt. Und genau das erklärt uns Jesus in unserem Predigtabschnitt. Und das ist mein Thema für heute Morgen, Frucht bringen, die bleibt. Und ich habe drei Punkte. Das erste, was wir uns anschauen wollen, ist Frucht bringen, nur dann hast du eine Zukunft. Das sind die Verse 1 und 2. Dann der zweite Punkt, Frucht bringen, nur nachdem Jesus dich angenommen hat. Vers 3. Und drittens, Frucht bringen nur durch Gemeinschaft mit Jesus, die Verse 4 und 5. Frucht bringen, nur dann hast du eine Zukunft, erstens. Zweitens, nur nachdem Jesus dich angenommen hat. Und drittens, nur durch Gemeinschaft mit Jesus. Starten wir mit dem ersten Punkt, Frucht bringen, nur dann hast du eine Zukunft. Johannes Kapitel 15 ist Teil einer langen Rede, die Jesus wenige Stunden vor seinem Tod vor seinen Jüngern gehalten hat. Ja, diese Rede geht von Kapitel 13 bis Kapitel 17. Und es geht in dieser Rede davon, was es bedeutet, als Nachfolger von Jesus in dieser Welt zu leben. Und zwar auch dann, wenn Jesus nicht mehr selbst dabei sein würde. Und in unseren Versen verwendet Jesus jetzt ein Bild, um uns zu erklären, wie so ein Leben aussehen kann. Und zwar ist es das Bild vom Weinstock und den Reben. Er sagt in Vers 1, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Das ist die letzte sogenannte Ich-Bin-Aussage oder das letzte sogenannte Ich-Bin-Wort im Johannesevangelium. Es gibt 7 davon, das hier ist das letzte. Und in diesem Ich-Bin-Wort vergleicht Jesus sich selbst mit einem Weinstock, also dem knorrigen, hölzernen Teil von so einer Weinpflanze, das, was in der Erde verwurzelt ist. Und dieser Weinstock steht in einem Garten, in einem Weinberg, wo Gott der Gärtner ist und sich um diesen Weinstock kümmert. Und an dem Weinstock hängen viele verschiedene Reben. Die Reben, das sind die dünneren Äste, die mit dem Weinstock in der Mitte verbunden sind. Und an diesen Reben hängen dann die Früchte, die Weintrauben. Und diese Reben, die stehen jetzt in diesem Bild für uns Christen. Für uns Christen, die wir durch den Glauben mit Jesus, dem wahren Weinstock, verbunden sind. Und als Reben bringen wir Frucht. Wie erwähnt, Frucht zu bringen bedeutet, so zu leben, wie Gott es gefällt. Und das betrifft unser Herz, das betrifft unsere Einstellungen, das betrifft deine Motive, das betrifft, was du sagst und das betrifft, was du tust. Das betrifft dein Leben, was du für dich selber führst, wenn du alleine bist. Das betrifft deine Beziehungen, wie du dich gegenüber anderen verhältst. Es betrifft deine Beziehungen natürlich zu Gott. Überall dort sind wir aufgerufen, nach den Maßstäben zu leben, die Gott uns in seinem Wort gibt. Nichts anderes bedeutet es, Frucht zu bringen. Es gibt diese ganz bekannte Stelle im Galaterbrief in Kapitel 5. Da sehen wir, dass Paulus uns erklärt, was Frucht zum Beispiel bedeutet. Er sagt in Galater Kapitel 5, Vers 22, die Frucht aber des Geistes ist, und dann kommt Freude, Friede, Langmut und viele weitere Dinge. Das sind Dinge, die es konkret bedeutet, Frucht zu bringen. Aber wie funktioniert das? Ist es so, dass automatisch dann, wenn wir an Jesus glauben und zu Jesus gehören, dass wir automatisch dann schon Frucht bringen? So einfach ist die Sache nicht, denn in Vers 2 lesen wir, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Es gibt also Reben am Weinstock Jesus, die keine Frucht bringen. Und Jesus sagt eindeutig, sie werden von Gott, dem Weingärtner, weggenommen. Später in unserem Abschnitt drückt Jesus dann es noch deutlicher aus in Vers 6. Er sagt dort, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt, und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Von welchen Menschen spricht Jesus hier? Wenn wir genau hinschauen, sehen wir, es geht nicht um Menschen, die überhaupt nichts mit Jesus zu tun haben. Denn Menschen, die hier in diesem Abschnitt beschrieben werden und die keine Frucht bringen, die werden ja trotzdem als Reben am Weinstock Jesus bezeichnet. Nein, Jesus spricht hier nicht von Menschen, die gar nichts mit ihm zu tun haben wollen. Jesus spricht von Menschen, die scheinbar zu ihm gehören. Wenn man diese Menschen fragt, würden sie sagen, na klar, ich bin Christ. Vielleicht sind das sogar Menschen, die gehen regelmäßig in eine Gemeinde. Die machen so die standardchristlichen Sachen alle mit, die man als Christ so macht. Das Problem ist nur, sie bringen keine Frucht. Und Jesus sagt hier eindeutig und knallhart, Gott wird sie dafür bestrafen. Spätestens dann, wenn Jesus wiederkommen wird, werden die Menschen, die keine Frucht gebracht haben, genauso gerichtet werden, wie die, die ihr ganzes Leben lang offen Jesus abgelehnt haben. Jesus sagt zum Beispiel in der Bergpredigt an einer anderen Stelle, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Auf der anderen Seite stehen die Menschen, die nicht nur sagen, dass sie Christen seien, sondern auch Frucht bringen. Jesus sagt über sie am Ende von Vers 2, jede Rebe aber die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Die, die wirklich von Herzen zu Jesus gehören, die bringen Frucht und nicht nur das. Jesus verspricht ihnen, dass Gott sie dafür segnen wird und dass er in ihrem Leben dafür sorgen wird, dass sie weiter Frucht bringen und dass sie mehr Frucht bringen. Aber spätestens jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere von euch, wie passt das alles, was wir jetzt gehört haben, eigentlich zu der Wahrheit, dass wir alleine aus Glauben gerettet werden? Werde ich jetzt durch Glauben gerettet oder durch Frucht? Sagt Jesus hier nicht, wenn du Frucht bringst, also wenn du das tust, was Gott gefällt, dann wirst du errettet und wenn du das nicht tust, dann nicht. Wie passt das zusammen? Und als würde Jesus solche Gedanken kennen, unterbricht er für einen Satz sein Bild vom Weinstock und den Reben. Und das ist Vers 3. Da sagt er, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das bringt uns zum zweiten Punkt, Frucht bringen, nur nachdem Jesus dich angenommen hat. Bevor wir jetzt dazu kommen, was dieser etwas schwierig zu verstehende Vers 3 bedeutet, möchte ich euch erstmal darauf hinweisen, was Jesus in den ersten zwei Versen nicht gesagt hat. Er hat nicht gesagt, wenn ihr Frucht bringt, dann mache ich euch zu einer Rebe an meinem Weinstock. Das wäre wirklich Werkgerechtigkeit. Nein, wir sind zuerst Rebe am Weinstock von Jesus und dann bringen wir Frucht. Darum geht es. Und die Frage ist, wie werden wir eine Rebe am Weinstock? Das erklärt Jesus mit Vers 3. Er sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das klingt ja irgendwie rätselhaft. Ja, wie passt das zum Bild vom Weinstock und was bedeutet das eigentlich? Was Jesus hier sagt, bedeutet in Kurzform, ich habe euch mein Wort gepredigt, ihr habt diesem Wort geglaubt und deswegen seid ihr rein. Nochmal, ich habe euch mein Wort gepredigt, seid schon rein um des Wortes willen, ich habe euch mein Wort gepredigt, ihr habt diesem Wort geglaubt und deswegen seid ihr rein. Was Jesus hier in Vers 3 also in Kürze erklärt, ist die Wahrheit, dass wir alleine aus Glauben gerettet werden, und zwar aus einem Glauben oder durch Glauben, der aus dem Wort, aus dem gepredigten Wort kommt. Das galt im Alten Testament, das galt für die Jünger, zu denen Jesus das hier sagt, und das gilt für dich heute ganz genauso. Glaubst du, so hast du. sagte Martin Luther einmal in aller Kürze. Und um jetzt wieder zu dem Weinstock, also zu diesem Bild zurückzukehren, Jesus sagt hier in Vers 3 also, Reben am Weinstock, seid ihr allein aus Glauben an mich, beziehungsweise an das, was ich über mich gesagt habe. Das ist das, was die Bibel Rechtfertigung nennt. Was wirklich zählt, ist Gottes Urteilsspruch über dein Leben. Und wenn du glaubst, dann lautet dieser Urteilsspruch, du stehst vor mir ohne Sünde, rein, wie Jesus es in Vers 3 sagt. Punkt. Wenn wir das jetzt verstanden haben, dann kommt uns schnell ein weiterer Einwand. Es ist dann tatsächlich möglich, dass ich zwar an Jesus glaube, aber irgendwann dann doch nicht in den Himmel komme, weil ich nicht genug Frucht gebracht habe. Oder anders formuliert, ist es möglich, dass ich als Christ vom Glauben abfalle? Und der Einwand liegt sehr nahe, oder? Das scheint doch genau das zu sein, was Jesus in den Versen 2 und 3 sagt. Durch Glauben hängen viele Reben an mir, dem wahren Weinstock, aber nur die, die Frucht bringen, werden auch gerettet, die anderen eben nicht. Zugegeben, wenn wir nur Johannes 15 hätten und hier stehen bleiben würden, könnte man das denken. Aber es gibt, wenn wir die Bibel verstehen wollen, ein wichtiges Grundprinzip. Und das lautet, die Bibel legt sich selber aus. Es ist nicht lange her gewesen, da hatte Jesus über sich selber Folgendes gesagt. In Johannes Kapitel 10, ein weiteres Ich-Bin-Wort, ich bin der gute Hirte. Und was das für uns, die Schafe, bedeutet, erklärt er ab Johannes 10, Vers 27. Und er sagt dort, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und dann, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und um deutlich zu machen, dass wirklich nichts und niemand einen Christen aus der Hand des guten Hirten reißen kann, fügt er hinzu in Vers 29, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Wie passt das jetzt zu unseren Versen heute, wo Jesus doch sagt, dass die Christen, die keine Frucht bringen, nicht gerettet werden? Die Antwort ist, die Menschen, die keine Frucht bringen, sehen zwar vielleicht äußerlich aus wie Christen, sind aber keine. Wären sie Christen, würden sie auch Frucht bringen. Jesus spricht hier, wie wir am Anfang schon gesehen haben, über Menschen, die äußerlich wie Christen aussehen, aber die nicht wirklich an ihn glauben. Und Jesus spricht in seinen Reden immer wieder über solche Menschen. Er erzählt einmal dieses Gleichnis. Man nennt es das Gleichnis vom Sämann oder vom vierfachen Ackerfeld. Da geht es darum, dass der Sämann das Wort ausstreut, also den Samen ausstreut, eine Same steht für das Wort und dieser Same fällt auf vier unterschiedliche Böden. Dann gibt es einmal den Samen, der fällt auf den Weg, das geht gar nicht auf. Und dann gibt es den Samen, der fällt auf das gute Land und bringt reiche Frucht. Das heißt, es gibt einmal Leute, die hören das Wort Gottes, die drängen es zur Seite, können nichts damit anfangen. Und es gibt Leute, die hören das Wort Gottes, nehmen es auf und bringen Frucht. Aber es gibt vier Böden in dem Gleichnis. Und an Nummer 2 und 3 stehen zwei andere Böden. Und da heißt es, dass das Wort am Anfang irgendwie aufgeht. Aber dann wird es entweder dadurch erstickt, dass die Sonne drauf brennt oder dass die Dornen kommen und es ersticken. Und diese beiden Gruppen von Menschen, die meint Jesus, wenn er hier in Vers 2 davon spricht, dass es Reben gibt, die keine Frucht bringen. Es sind Menschen, die für eine Zeit, vielleicht sogar für eine lange Zeit, äußerlich dabei sind, aber innerlich nicht. Wisst ihr, gerade im Alten Testament betraf das viele, viele, viele Menschen im Volk Israel. Äußerlich gehörten sie zu Gott. Äußerlich waren sie Teil von Gottes Volk. Äußerlich bekamen sie enorm viele Segnungen. Äußerlich haben sie vielleicht sogar beim Gottesdienst mitgemacht. Aber innerlich waren sie ganz woanders. Der Apostel Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, der hat auch später Briefe an Gemeinden geschrieben, die Johannesbriefe. Und er beschreibt einmal solche Menschen in seinem ersten Brief, in Kapitel 2, Vers 19. Er sagt dort, es gibt Menschen, die sind von uns, also von uns Christen, ausgegangen, weggegangen. Aber sie waren gar nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, wenn sie wirklich zu uns gehört hätten, dann wären sie auch bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. In anderen Worten, um zurück zum Bild zu kommen von heute, nicht jeder, der aussieht wie eine Rebe, ist auch wirklich mit dem Weinstock verbunden. Nicht jeder Mensch, der aussieht wie ein Christ, ist auch einer. Sondern ein wirklicher Christ ist jemand, der wirklich mit Jesus, dem wahren Weinstock, verbunden ist und von da aus Frucht bringt. Und nochmal, es ist ganz wichtig festzuhalten, dass wir nicht zur Rebe werden, weil wir Frucht bringen. Wie eben schon gesagt, das wäre Werkgerechtigkeit. Wir sind Reben, weil Jesus über unser Leben gesagt hat, du bist rein durch Glauben, Vers 3. Du bist frei von der Sünde, weil du glaubst. Aber er sagte eben auch, wahrer Glaube hat immer Gehorsam und Frucht zur Folge. Sonst ist es kein Glaube. Wir bringen nicht Frucht, um errettet zu werden. Aber wenn wir errettet sind, dann werden wir Frucht bringen. Und das ist das, was Jesus uns hier sagt. Aber wie sieht das jetzt aus? Wie bringen wir jetzt tatsächlich Frucht mit unserem Leben? Wie bringen wir als Reben am Weinstock Jesus Frucht? Und das ist mein dritter Punkt, Frucht bringen nur durch Gemeinschaft mit Jesus. Verse 4 und 5. Jesus sagt weiter, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Nach allem, was wir bisher gehört haben, stellt sich doch die Frage, warum gibt uns Jesus jetzt dieses Gebot? Haben wir eben nicht gehört, dass Menschen, die jetzt wirklich zu Jesus gehören, dass die gar nicht abfallen können, dass Jesus sie bewahren wird bis ans Ende? Sie brauchen doch so ein Gebot gar nicht, oder? Aber so einfach ist es nicht. Gott könnte einfach sagen, da ist Person XY und Person XY ist Christ und ich sorge jetzt in meiner Gnade dafür, dass diese Person Christ bleibt und damit ist es fertig. Aber so macht er das nicht. Er gibt uns immer wieder hier und an vielen anderen Stellen im Neuen Testament die Aufforderung, im Glauben dran zu bleiben, nicht nachzulassen mit unserer Nachfolge. Wirklich gegen den Teufel zu kämpfen, bewusst die Gemeinschaft mit Gott zu suchen, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen und so weiter. Warum tut er das? Die Antwort ist nicht ganz so leicht zu verstehen. Gott beschließt, dass ein Christ bei ihm bleibt, also dass die Rebe am Weinstock bleibt. Aber er sorgt dafür, dass, indem er sagt, bleib dran. Und dann schenkt er einem Christen die Kraft, auch tatsächlich dran zu bleiben und hält ihn dadurch fest. Kürzer gesagt, Gott hält uns fest bei sich, indem er uns befiehlt, dass wir bei ihm bleiben und dann sorgt er dafür, dass wir bei ihm bleiben. Wer ist jetzt also dafür verantwortlich, dass du als Reber am Weinstock von Jesus dran bleibst? Wir können sagen, zu 100% Gott. Denn er hält dich fest. Aber auch zu 100% du, denn du bist aufgefordert, dran zu bleiben. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus der Apostelgeschichte, wo man dran sieht, dass Gott öfters so handelt. Dass sich Gottes Festhalten, Gottes Gnade und unsere Verantwortung nicht gegenseitig ausschließen oder aufheben, sondern dass sie sich gegenseitig ergänzen. Wir haben in Apostelgeschichte 27 die Geschichte, wie Paulus als Gefangener nach Rom gebracht wird. Befindet sich auf einem Getreideschiff, was aus Ägypten kommt, und es segelt direkt nach Italien. Mit ihm an Bord sind einige Soldaten, die sollen auf ihn aufpassen, aber er ist nicht der einzige Gefangene, da gibt es noch andere. Und insgesamt sind 276 Leute an Bord. Das berichtet uns Lukas ganz detailliert. Und dieses Schiff gerät auf der Fahrt in einen Sturm und in eine große Seenot. Und während dieser ganzen Sturmgeschichte erscheint dann Gott dem Paulus im Traum und sagt ihm, das Schiff wird untergehen, aber ihr werdet alle überleben. Ja, das war die Verheißung, dass Gott dieses Schiff bewahren wird. So, was machen jetzt Paulus und der Rest der Besatzung? Ja, setzen die sich jetzt hin und denken sich, na super, wenn Gott uns bewahrt, dann können wir ja Däumchen drehen. Nein, sie gehen hin, Sie kämpfen für das Schiff, sie geben alles, um nicht unterzugehen. Und irgendwann will dann die Schiffsbesatzung, also so die Leitung des Schiffes, vom Schiff fliehen und alle anderen zurücklassen. Ja, so nach dem Motto, ja, damit wenigstens wir überleben, wir verlassen jetzt das Schiff, benutzen die Rettungsboote oder was auch immer sie hatten. Alle können wir nicht retten, aber wenigstens uns. Und dann lesen wir was ganz Interessantes in der Bibel. Paulus wehrt sich dagegen, sagt, bleibt hier. Und wir lesen dann in Apostelgeschichte 27, Vers 31, dass er sagt, wenn die Schiffsbesatzung nicht im Schiff bleibt, dann könnt ihr anderen nicht gerettet werden. Jetzt könnte man einwenden, nee, Paulus, das stimmt so nicht, was du da sagst. Gott hatte doch gesagt, ihr werdet alle gerettet. Ja, hatte er. Aber wenn man das ganze Kapitel liest, wird deutlich, Gott wollte die gesamte Besatzung retten und hat das versprochen. Aber er hat das bewirkt, indem die ganze Besatzung an Bord blieb und mit vereinten Kräften um ihr Überleben kämpfte. Und ganz ähnlich erhält Gott auch unseren Glauben. Er verspricht uns, uns festzuhalten, dass wir als seine Schafe nicht aus seiner Hand gerissen werden können. Aber er hält uns unter anderem dadurch fest, dass er uns das Gebot gibt, bei ihm zu bleiben und uns dann auch die Kraft schenkt, die Kraft aus dem Weinstock in die Reben hinein, fest bei ihm zu bleiben. Und damit ist Vers 4 eine ernste Aufforderung an dich, die du sehr ernst nehmen solltest. Bleibt in mir. Wenn ich den Vers früher gehört habe, dann habe ich immer im Kopf heimlich so Wörter dazu ergänzt. Ja, Jesus sagt hier ja, bleibt in mir und ich in euch. Und ich habe dann daraus gemacht, wenn ihr in mir bleibt, dann bleibe ich in euch. Wenn, dann. Aber das steht hier nicht. Hier ist ein Befehl. Jesus sagt, bleibt in mir. Und danach gibt er uns das Versprechen und ich bleibe in euch. Jesus spricht hier das an, was man oft die Heiligung genannt hat. Ja, gerettet werden wir, das haben wir eben gesehen, indem Gott uns gerecht spricht. Rechtfertigung. Aber die Menschen, die er gerechtfertigt hat, die bringt Gott in seiner Gnade dazu, dass sie seinem Sohn immer ähnlicher werden. Dass sie im Geist wandeln, dass sie, wie unser Abschnitt hier sagt, Frucht bringen. Und das wirkt Gott in uns. Und deswegen sagt er in Vers 4, und ich bleibe in euch. Aber gleichzeitig gibt er uns eine große Verantwortung und sagt, bleibt in mir. Haltet euch nah bei der Quelle. Wenn ihr die Quelle verlasst, werdet ihr keine Frucht bringen. Vers 4 geht nämlich weiter und jetzt kommt tatsächlich eine Bedingung ins Spiel, also ein Wenn-Dann. Jesus sagt, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wie bleibt man jetzt in Jesus? Wie macht man das? Die Antwort ist ganz einfach. Sie klingt ein bisschen wie eine Kinderstundenantwort. Es sind hauptsächlich die drei Dinge, Bibel lesen, beten und Gemeinschaft mit anderen Christen haben. Ich möchte einfach mal auf das dritte eingehen, nämlich die Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Jesus spricht hier immer im Plural, in der Mehrzahl. Er sagt, bleibt in mir, als Gemeinschaft. Vielleicht stellt sich ja der ein oder andere die Frage, ja, in Jesus bleiben. Ja, immer diese bildhafte Sprache, unter der man sich nicht so richtig was vorstellen kann. Und vor allem, Jesus ist doch gar nicht hier. Wäre er jetzt hier, wäre das ja irgendwo noch einfach. Da könnte ich mich jetzt einfach neben ihn setzen und sagen, Jesus, bring mir was bei, erklär mir was und dann wüsste ich, ja, ich bleibe jetzt in Jesus. Dann wäre das Bild irgendwie greifbar, irgendwie so richtig sichtbar. So, hier Jesus und hier ich, er als der Weinstock und ich als Rebe daneben. Ich lerne dann von Jesus und das wäre doch richtig gut, oder? Aber heute, wie geht denn das? Jesus ist ja nicht mehr hier, zumindest nicht so, dass wir ihn sehen können. Wisst ihr, gerade deswegen hat uns Jesus die Gemeinde geschenkt. Ja, in der Gemeinde ist es nicht immer einfach. Aber er hätte uns ja auch einfach den Jesus-Fanclub nennen können. Hätte er machen können. Aber er hat die Gemeinde nicht den Jesus-Fanclub genannt. Er hat die Gemeinde seinen Leib oder seinen Körper genannt. Warum? Um deutlich zu machen, um mit mir Gemeinschaft zu haben, brauchst du jetzt nicht in den Himmel hochzuklettern, kannst du auch gar nicht, sondern du musst einfach nur die Gemeinschaft mit meinem Leib, mit meinem Körper, mit der Gemeinde suchen. Gemeinschaft mit Jesus funktioniert auf Dauer nicht ohne konkrete, persönliche Gemeinschaft als Leib Christi. Und deswegen, in Jesus zu bleiben, funktioniert unter anderem dadurch, dass du Teil einer Gemeinde bist oder wirst. Es ist für mich immer wieder ein unvorstellbarer Gedanke, dass Jesus sich nicht zu schade ist, diese bunte Truppe völlig unterschiedlicher und alles andere als perfekter Menschen seinen Leib zu nennen. Wenn du noch nicht Teil einer Gemeinde bist, dann möchte ich dich ermutigen, so schnell wie möglich Teil einer Gemeinde zu werden. Und wenn du es schon bist, dann lebe deine Mitgliedschaft. Ja, wir haben ja gehört, dass es auch Reben gibt, die nicht mit Jesus verbunden sind. Man kann sogar Teil einer Gemeinde sein und keine Frucht bringen. Und der schnellste Weg dahin ist, dass man Teil einer Gemeinde ist und doch nicht Teil einer Gemeinde ist. Ja, man hat seinen Mitgliedschaftszettel irgendwo zu Hause, wo draufsteht Mitglied der Gemeinde. Und man lässt sich dort auch halbwegs regelmäßig blicken. Aber auf der Prioritätenliste steht die Gemeinde irgendwo zwischen müsste mal wieder Onkel Max besuchen und der Papierstapel auf meinem Schreibtisch müsste auch mal wieder aufgeräumt werden. Weißt du, es geht um dich. Es geht um deinen Gehorsam gegenüber Gottes Geboten. Bleibt in mir. Und dabei ist völlig klar, ein aktives Leben in der Gemeinschaft ist verbunden mit Enttäuschungen, manchmal mit Streit, mit eigener Sünde und der Sünde anderer Menschen. Aber es ist es wert, denn Gemeinschaft in der Gemeinde bedeutet nichts anderes als Gemeinschaft mit Jesus selbst. Und Vers 5 ist dann die Zusammenfassung von dem, was Jesus in den 4 Versen vorher gesagt hat. Er sagt dort, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann bringen wir viel Frucht. Das haben wir uns ausführlich angeschaut. Aber was meint Jesus, wenn er sagt, ohne mich, getrennt von mir könnt ihr nichts tun? Jesus meint damit, dass wir ohne die Verbindung zu ihm keine Frucht bringen können, die vor Gott zählt. Ja, wir können Dinge tun, die vielleicht vor Menschen gut sind. Nicht jeder, der jetzt kein Christ ist, tut immer nur total böse Dinge, im Gegenteil. Aber hier geht es um Gottes Perspektive. Und Gott sagt uns, wenn wir nicht mit Jesus verbunden sind, dann können wir keine Dinge tun, die wirklich vor ihm Bestand haben. Dann können wir keine Frucht bringen, die ihm gefällt. Wisst ihr, man kann sich äußerlich an die Gebote Gottes halten. Man kann auch ein echt netter Kerl sein. Aber das ist alles noch keine Frucht. Frucht sind gute Taten, sind Worte, sind Gedanken, sind Verhaltensweisen, die aus einem Herzen kommen, das in Jesus, dem wahren Weinstock, verwurzelt ist. Und was passiert dann, wenn wir Frucht bringen? Steht Gott dann im Himmel und denkt sich, naja, also das ist ja wohl das Mindeste, dass jemand, der bei mir am Weinstock dranhängt, auch ein bisschen Frucht bringt. Nein, Jesus freut sich. Wir schauen mal ein bisschen weiter über unseren Predigtabschnitt hinaus in Vers 8. Dort sagt Jesus, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Und wenn Gott verherrlicht wird, dann bedeutet es unter anderem, dass Gott sich freut. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich an ein Erlebnis gedacht, was ich vor einigen Jahren im Urlaub in Italien hatte. Wir waren da in einem Restaurant essen und das war draußen und über unseren Köpfen wuchsen überall Zitronen. Es standen auf diesem Hof ganz viele Zitronenbäume. Und irgendwie kam in mir der Wunsch auf, ich hätte gerne eine von diesen Zitronen. Ich hatte vorher in meinem Leben noch nie bewusst wirklich so einen großen Zitronenbaum gesehen. Und in diesem Ort standen ganz viele und ich wollte einfach eine haben. Dann habe ich den Kellner gefragt, ob ich mir eine pflücken darf und ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass er ja sagen würde. Aber dann habe ich so beim Rausgehen allen Mut zusammengenommen und ihn gefragt und er hat mit den Schultern gezuckt und gesagt, naja, wenn es nur eine ist, nimm dir eine. Dann habe ich mir eine der größten ausgesucht, bin so hochgesprungen und habe die gepflückt. Und den Rest des Abends bin ich ziemlich froh mit meiner Zitrone wieder nach Hause gefahren. Wisst ihr, das ist noch nichts im Vergleich zu dem, was passiert, wenn Gott unsere Frucht in seinen Händen hält. Jesus sagt hier, es verherrlicht ihn, es bringt ihm Ehre, er freut sich drüber, er genießt es. So wie ein Gärtner sich freut, wenn an seinem Weinstock dann reiche Früchte hängen, so freut sich Gott über deine Frucht, die du bringst. Und es gibt noch etwas Zweites, was wir davon haben, wenn wir Frucht bringen. Gott freut sich und wir bleiben in Ewigkeit. Ja, ich habe euch am Anfang von Achilles erzählt. Der Mann, der sich dafür entschied, lieber kurz und ruhmreich zu leben, als lang und völlig ohne Ruhm. Aber selbst Ruhm hält sich ja nicht ewig. Vielleicht hat das der britische Gelehrte John C. Taylor besser verstanden. Er hat im Jahr 2008 der Oxforder Universität eine große Uhr geschenkt. Er selbst ist Physiker und hat irgendwie so einen Hang zum Künstlerischen. Und diese Uhr, die er der Oxforder Uni geschenkt hat, die ist ein Meisterwerk der Physik. Sie ist so designt, als würde eine große Heuschrecke aus Metall Sekunden fressen. Und unten auf der Uhr ließ Taylor dann einen Satz anbringen. Und auf Latein ist dort zu lesen, die Welt vergeht und ihre Lust. Das hat er sich nicht selber ausgedacht. Das ist ein Zitat von demselben Johannes, von dem wir heute den Predigtabschnitt gehört haben. Stammt nicht aus seinem Evangelium, sondern aus dem ersten Brief. Und wisst ihr, dieser Satz, die Welt vergeht und ihre Lust, der hört sich doch sehr, sehr traurig, sehr, sehr hoffnungslos an. Ich glaube nicht, dass Taylor Christ ist, aber Taylor hat eine Sache verstanden. Die Zeit schreitet unerbittlich voran und nichts bleibt. Und die Frage ist wirklich nichts. Wisst ihr, leider hat Taylor auf seiner Uhr diesen Vers nur halb zitiert. Denn es gibt tatsächlich etwas, was bleibt. Und das sagt Johannes in der zweiten Hälfte seines Verses. Er sagt, die Welt vergeht und ihre Lust. Aber dann geht es weiter. Wer jedoch den Willen Gottes tut, wer also Frucht bringt, der bleibt in Ewigkeit. Amen.